Tom Hanks hat uns nichts voraus, denn heute heißt es Schlaflos in Castrop. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich bin kein großer Freund des Spiegel seit vielen Jahren. Aber der aktuelle Titel sieht lustig aus. Zwei weit aufgerissene weiße Comic-Augen auf einem schwarzen Hintergrund und es geht um Schlaflosigkeit. Wir haben ja schon Sachen zu Schlaf gemacht. Entweder ich erinnere mich an unsere Folge echt sehr schlecht. Das wäre jetzt nicht ungewöhnlich, aber vielleicht auch ein bisschen bedenklich. Oder es gab da doch ein paar neue Informationen und ein paar Dinge, die wir so noch nicht besprochen haben, über die wir gut sprechen können. Ich habe dich genötigt, diesen Artikel zu lesen. War auch deiner Meinung nach was Neues dabei?
Es ist jetzt schwierig zu unterscheiden, was ich kenne oder worüber wir im Podcast gesprochen haben oder was ich überhaupt kenne. Insofern bist du jetzt eigentlich der bessere Navigator durch die Sendung.
Du willst sagen, du hast gar nicht alles gesagt, was du weißt im Podcast?
Naja, der Podcast hat ja den charmanten Vorteil für die Hörer und Nachteil für uns, dass er zeitlich begrenzt ist. Und dann irgendwann ist eben der Sack zu.
Weißt du, was mich dann wundert?
Nein.
Dann wundert mich, des Öfteren bei Themen frage ich dich doch Dinge, auf die du nicht antworten kannst.
Mhm.
Das heißt, es gibt aber noch ganz viele Sachen, auf die du hättest kommen können, wenn ich die richtigen Fragen gestellt hätte. Willst du sagen, es liegt eigentlich an mir?
Das hätte ich im ersten Moment nicht so gedacht, aber jetzt, wo du es mir so anbietest, ja, sage, du bist oder? Schuld. Natürlich, natürlich.
Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen für auch alles das, was wir in dieser Folge wieder nicht streifen werden.
Genau.
Aber sagen wir mal so, es ging in diesem Artikel zunächst mal darum, wie schlimm Schlaflosigkeit ist für die Betroffenen. Und das natürlich in dieser überdramatisierten Spiegelmanier, wo immer Einzelfälle rausgesucht werden und man dann versucht, newsmäßig zu beschreiben, was sie erduldet haben, dann aber immer wieder darauf hin, weißt, wie schlimm das doch für die war. Aber grundsätzlich ist es so, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass Schlaf wahnsinnig wichtig ist. Hm. Ich glaube, wir haben noch nicht in aller Ausführlichkeit darüber gesprochen, was tatsächlich passiert, wenn man zu wenig hat. Und in diesem Artikel werden ja die Karrieren von vielen Leuten beschrieben, die dann, sagen wir mal, wirklich über eine lange Zeit nur noch ganz wenige Stunden Schlaf pro Nacht haben und vor allem sich auch wahnsinnig ärgern darüber, was ja auch ein Faktor zu sein scheint.
Ja, deswegen finde ich eigentlich den Artikel gut, wegen des allerletzten Satzes. Oder Absatzes. Wörtlich weiß ich ihn gar nicht, aber er fordert eine gewisse Entspanntheit in der Schlaflosigkeit.
Wenn man sie denn hat.
Wenn man sie denn hat, natürlich. Mhm. Aber das ist ja genau das Problem. Es gibt Einschlafstörungen und es gibt Durchschlafstörungen. Das heißt, du kannst nicht einschlafen oder wirst nachts wach und im Alter wird es schlimmer. Und das kennt ja jeder von uns ein bisschen und einige mehr und die Älteren noch mehr und wie auch immer. So. Und das Schlimmste ist jetzt, dass du dich sozusagen in irgendwelchen Normwerten orientierst und du gehst halt immer um 23:30 ins Bett und stehst eben immer um 7 Uhr auf und dann kannst du nicht einschlafen und dann wirst du wahnsinnig. Du ärgerst dich über dich selber und überhaupt. Und dann wird das Problem schon allein dadurch ein Problem. Oder wenn du nachts wach wirst, ich kenne das auch, ich werde auch gelegentlich nachts wach, sei es durch Geräusche oder mittlerweile eben auch einfach so. Und wenn man dann da liegt und sich tierisch ärgert, dass man wach geworden ist, dann wird man nie einschlafen. Wenn man hingegen da liegt und dann auf die Uhr guckt und denkt, wie schön, ich habe noch 3,5 Stunden und sich dann so ein bisschen in Gedanken und Träumereien verliert, statt Schäfchen zu zählen, um zwanghaft einzuschlafen, dann schläfst du entspannter wieder ein.
Ja, was ich interessant fand, also du hast ja gesagt, dieser letzte Abschnitt sozusagen, da geht's um eine indigene Volksgruppe im bolivianischen Urwald, die eben beobachtet wurde und die verbringen 11 Stunden im Bett, weil es irgendwann dunkel wird und sie wenig Kerosin und Kerzen haben. Und im Bett machen sie alles Mögliche, auch schlafen, aber nicht so viel und auch schon gar nicht ununterbrochen, weil nachts immer irgendwelche Kinder schreien, die im selben Bett liegen oder dann ist draußen irgendwas. Und die nehmen das aber halt easy. Also die sagen halt, ja, denen ist das quasi als Problem gar nicht bekannt. Das ist deren normales Leben und man schläft halt irgendwann und dann ist man nochmal wach und geht wieder schlafen. Aber die Entspanntheit in der Situation scheint auch zu helfen, neben vielen anderen Dingen, wie nicht zu viel blaues Licht und so weiter, worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben, dass die eben auch wieder gut in den Schlaf rein können. Bis jetzt habe ich ein, also gut funktionierend will ich nicht sagen, aber in dieser Hinsicht gut funktionierendes Gehirn, dass auch wenn ich aufs Handy gucke oder eine LED-Lampe anhabe, ich kann trotzdem relativ gut wieder einschlafen. Was eben gut ist, weil auch ich merke das langsam, ich wache öfter mal nachts auf, wann ich früher nicht aufwachte, aber gut, dann schlafe ich halt auch wieder ein und ich ärgere mich halt nicht so doll darüber.
Ja, und das scheint mir eigentlich die klügste Aussage. Also ich meine, das war ja ein umfassender Rundumblick, es war ja immerhin ein Spiegeltitel und ein umfassender Rundumblick über die Schlafforschung, Konsequenzen, Gefahren und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der größte Fehler, den wir machen, ist, dass wir glauben, man muss eben 8 Stunden schlafen, zum Beispiel. Diese Zahl geistert ja auch immer durch die Welt und dann liest man immer wieder von, wie auch hier zitiert, Zahlen wahrscheinlich immer falsch, aber egal, Napoleon brauchte eine 4 Stunden Schlaf, toll, Einstein brauchte 10 Stunden, war aber trotzdem ja durchaus erfolgreich. Also insofern.
Relativ erfolgreich.
Relativ erfolgreich. Aha. Aber es zeigt ja einfach, dass es Normwerte einfach nicht gibt. Und die zweite kluge Aussage in dem Artikel ist eigentlich ein Therapieansatz, der sozusagen unter der Überschrift Schlafdiät läuft.
Der Fachbegriff ist übrigens kognitive Verhaltenstherapie.
Ja, aber
der Begriff, der viel geiler ist, ist die Schlafdiät.
Ja, wobei, genau, die kognitive Verhaltenstherapie ist sozusagen der Überbegriff für diese Art der praktischen Behandlung in allen Bereichen, nicht nur bei Schlaf. Und hier ist es eben Schlafdiät. Das ist ganz klug, weil ganz häufig hat man mit Patienten zu tun. Und das ist ja mit einer der ganz häufigen Ursachen, deren wegen die Leute zum Hausarzt gehen oder zum Neurologen gehen oder gar zum Psychologen, Psychiater gehen, dass sie nicht schlafen können. Und dann fragt man und dann stellt man fest, dass sie einfach auch viel zu früh ins Bett gehen. Also ich meine, wenn ich um 11 Uhr ins Bett gehe und ich einschlafe, dann muss ich mich über exakt gar nichts wundern.
Ich kann übrigens um 11 Uhr ins Bett gehen und einschlafen. Könnte nur sein, dass ich dann um 3 Uhr wach bin.
Ja, und auch das ist nicht schlimm. Ein guter Freund von mir, und du kannst gleich raten, was der beruflich macht, ein guter Freund von mir pflegt bis nachts um 3-4 Uhr zu lesen. Und da pflegt er natürlich auch morgens bis 11 oder 12 Uhr zu schlafen.
Ja.
Der schläft nicht mehr als ich. Der schläft eben nur völlig anders.
Ja.
Was macht er beruflich?
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Also ich kann dir sagen, Lehrer ist er nicht.
Korrekt. Er ist natürlich Philosoph.
Und natürlich.
Er ist ein guter Philosoph. Er verkauft sich unter der wunderbaren Überschrift Sinn auf Rädern. Das heißt, er kommt auf dem Fahrrad zu dir, auf 2 Rädern. Und der Sinn kommt dann eben gleich mit. Eine wirklich gute Idee. Sinn auf Rädern. Wenn du in der Nähe von Bonn wohnst, jederzeit.
Und man lädt den dann ein für so Partygespräche oder für sich alleine? Oder?
Egal.
Also er ist quasi so eine Mischung aus Philosoph und Prostituierter. So ein Philosoph für gewisse Stunden.
Genau, ein Philosoph für gewisse Stunden.
Ja,
und er hat einen völlig verschraubten Tag-Nacht-Rhythmus. Aber in der Summe schläft er wahrscheinlich nicht länger als andere. Er schläft nur ganz zu anderen Zeiten. Und das ist für ihn dann auch richtig.
Ich habe es, glaube ich, früher schon mal erzählt, aber die Schule hat mich ja völlig kirre gemacht, weil ich auch immer bis 2 oder 3 gelesen habe oder Sachen gemacht habe, kreativ war. Also ich habe mir keine Sorgen gemacht. Ich war aktiv und hatte Bock, Sachen zu machen und so. Und dann schlief ich und dann wurde ich zu dieser vollkommen unchristlichen Zeit von 7 Uhr musste ich aufstehen. Ich habe das dann so gelöst, dass ich einfach immer sehr lange Mittags-Nachmittagsschlaf gemacht habe. 2-3 Stunden. Und dann war ich wieder fit und dann konnte ich wieder bis 2-3 Uhr nachts wach sein und anders wäre es auch nicht gegangen. Also in der Zeit habe ich echt gute Sachen produziert, muss ich sagen. Nicht unbedingt für die Schule, aber fürs Leben.
Es ist bei mir auch so, meine produktivsten Stunden sind einfach bis zum heutigen Tage die sehr späten. Wenn ich Artikel schreiben muss, dann schreibe ich die am liebsten zwischen 22 Uhr und 2 Uhr und dann ist hier nämlich nichts mehr los, weil hier schläft jeder. Und im Studium war das auch so. Da kann ich mich erinnern, die schlimmste Zeit im Studium war in der Vorklinik. Ich weiß nicht mehr den Wochentag, ich sage jetzt willkürlich der Mittwoch, weil da pflegte Professor Fehneis morgens eine völlig freiwillige hirnanatomische Vorlesung zu halten. Ein uralter Professor um 7.15 Uhr, glaube ich. Und wir waren tatsächlich da.
Ja, und er hatte senile Bettflucht, er hat ab 5 drauf gewartet, dass es losgeht.
Vielleicht. Was er aber auch gemacht hat, was ich auch sehr souverän fand, der hatte so einen Zeigestock, der zeigte mit Zeigestock auf alte Karten. Völlig absurd, theoretisch. Anatomische Karten. Und dann pflegte er so einen leichten Tremor zu kriegen.
Ein Zittern für
ein Zittern, genau, ein Zittern. Und das ist ja peinlich und das ist ja noch peinlicher, wenn du so einen Laserpointer in der Hand hast, weil das ja dadurch verstärkt wird, aber auch mit diesem langen Zeigestock war es schon ein bisschen unangenehm. Und der alte Mann pflichtete dann ganz souverän nicht zu versuchen, das zu überspielen oder zu verstecken, sondern er schimpfte mit seiner Hand und forderte sie auf, jetzt endlich ruhiger zu sein, wodurch dann die Souveränität in die Situation einkehrte und er sich für nichts genieren musste, er sowieso nicht, aber dadurch war das dann eben offen und auch ganz lustig irgendwie. Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu.
Schlafdiät.
Schlafdiät. Und dann bringst du Leute dazu, von dieser üblichen, ich muss immer um 11 Uhr ins Bett gehen oder um 11:30 und kann erst um 8 Uhr oder um 9 Uhr aufstehen, wegzukriegen und dann spät ins Bett, früh raus, sodass die Leute ein Schlafdefizit haben und dann auch keine Durchschlafstörung.
Also interessanterweise, glaube ich, geht es ja nicht per se bei diesen Regeln um spät ins Bett und früh wieder raus, sondern ich glaube, die Hauptidee ist, ähnlich übrigens wie bei der Waldorfpädagogik, aber da ist es ja immer so, ein Objekt ist für eine Sache. Also ein Hammer ist dafür da, um Nägel einzuhauen und wehe, du nimmst den Hammer und tust, als wäre es eine Pistole und willst was anderes spielen damit. Das ist verboten. Oder ein Tennisschläger, den man als Gitarre benutzen will, was mir als Kind sehr große Freude bereitet hat. Waldorfpädagogik, auf gar keinen Fall. Und so ist es zumindest hier auch, das Bett ist zum Schlafen da. Und man soll den Leuten quasi wieder angewöhnen, dass ein im Bett einfach geschlafen wird. Das heißt, sie gehen relativ spät, werden sie hingeschickt. Und wenn sie aufwachen, dann müssen sie aufstehen. Mhm. Und egal, ob es 2, 3, 4 oder 5 ist, wenn sie aufwachen, raus aus dem Bett. Man wird dann nicht sich rumwälzen und irgendwas anderes tun, weil dann verbindet man ja wiederum das Bett als Ort, verbindet man dann mit, ich mache da andere Sachen, ich ärgere mich und so weiter und so fort. Und es kann einige Wochen dauern, da wurden ja auch verschiedene Fälle beschrieben. Mhm. Aber irgendwann ist es so, die Leute sind total müde, weil sie ja eben um 3 teilweise aufgestanden sind und nicht wieder schlafen durften. Und dann gehen sie eben um 11 ins Bett und dann schlafen sie. Und dann schlafen sie das erste Mal bis 5 oder bis 6. Aber mit mehr Training tastet man sich dann ran, was für sie sozusagen eine gute Zeit ist. Und die eine Frau sagte dann, ich habe immer gedacht, ich brauche mehr Schlaf. Am Ende waren es 7 Stunden bei mir. Aber jetzt, heute bin ich sozusagen, wenn man so will, ist es ja wie eine Art Neuprogrammierung der Gewohnheiten im Gehirn. Und jetzt weiß sie, sie geht dann und dann schlafen und schläft 7 Stunden. Und zwar durch, ohne Problem. Das ist natürlich dann für Leute, die jahrelang gelitten haben, ein Wunder
offenbar. Und sie freut sich aufs Bett, weil sie schlicht und einfach müde ist und jetzt schlafen will.
Genau.
Statt ins Bett zu gehen, weil jetzt 11 Uhr ist oder 12.
Genau, und dann zu bangen.
Genau. Und was wichtig dabei ist, ist, dass in ihr Schlafzimmer nun an allerletzter Stelle ein Fernseher gehört. Weil die Leute ja wirklich gerne dann im Bett fernsehen und dann ist
die... anders, Magnus. Sehe ich anders. Ich habe so einen schönen Fernseher vorm Bett.
Du gehörst damit wahrscheinlich zur Mehrheit der Bevölkerung, aber klug ist es trotzdem nicht.
Nee, ist viel kluger, wenn die Leute sich ihre Augen kaputt machen, weil sie die ganze Zeit auf dem Handy ihre Filme gucken,
oder? Ja, aber auf ihrem Handy können sie ja zumindest diesen Blauton wegmachen und dann hat der so einen rosa Stich, Rotstich. Und das wiederum stört die Müdigkeitsentwicklung weniger. Das ist tatsächlich so.
Aber erstens habe ich dir ja gesagt, wie gut ich einschlafen kann, immer.
Ja.
Zweitens ist es natürlich so, dass man natürlich auch gut sagen kann, ey, ich gucke im Bett fern. Und dann zu einer bestimmten Zeit mache ich es aus und dann lese ich beispielsweise oder höre ein Hörspiel oder was auch immer. Das geht ja auch. Also du bist ja nicht gezwungen, nur weil du einen Fernseher im Schlafzimmer hast, ihn bis zur Minute, bevor du dann versuchen willst zu schlafen, anzulassen. Habe ich gehört.
Ist ja auch richtig. Es gibt auch einen positiven Tipp. Ich grüße in diesem Zusammenhang die Hörer, die ich persönlich kenne, also unseren Podcast.
Und Hörerinnen natürlich.
Hörerinnen natürlich. Mir haben ein paar Leute ein Kompliment gemacht. Sie finden unseren Podcast sehr schön. Dann freut man sich zunächst. Sie finden unsere Stimmen toll und so, dann freut man sich zunächst auch. Und dann sagen sie, sie könnten ohne uns gar nicht mehr einschlafen. Und dann freut man sich nur noch so ein bisschen ambivalent. Also ich muss aber zugeben, dass ich 1, 2 Podcasts habe, natürlich nicht unseren, die ich tatsächlich aktiv zum Einschlafen nutze. Und es gelingt mir immer.
Also Magnus, ich finde, das können wir mal als Bonus-Episode machen. Ihr könnt uns ja mal schreiben, erstens, ob ihr es gut findet, zweitens, ob ihr besondere Literaturwünsche habt. Schreibt einfach an mail@gehirnfinger.de. Ich weiß nicht, ob du den wirklich großen und sehr beliebten und sehr erfolgreichen Einschlafen-Podcast kennst. Das ist jemand, der den Podcast immer in 2 Teilen macht. Das heißt, der erste, da zählt er einfach mit einer sehr sonoren Stimme auch und sehr, würde ich sagen, jetzt ohne große Dynamik, aber trotzdem sehr angenehm. Einfach, was ihn gerade beschäftigt, was er erlebt hat oder so, sehr angenehm. Und wenn das dann nicht reicht, um einzuschlafen, und wie gesagt, der heißt Einschlafen-Podcast, also es ist extra dafür gemacht, dann liest er was vor. Und er hat zum Beispiel auch über, ich weiß nicht, 1,5 Jahre oder keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, immer sukzessive Teile aus der Kritik der reinen Vernunft vorgelesen. Und wenn man wach ist und in einer philosophischen Studiengruppe und schon das Propedeutikum und so gelesen hat von Kant und einiges andere und unbedingt entschlüsseln will, was der Typ meint, ist es schon schwer genug, wach zu bleiben. Aber in der Situation als Nicht-Philosoph, der sich nie mit Kant beschäftigt hat, wenn dann sonor nach einer halben, dreiviertel Stunde jemand einem das vorliest, vielleicht auch noch so mittendrin in dem Buch, ist es, würde ich sagen, unmöglich. Dieses Konzept wollen wir natürlich auf gar keinen Fall einfach auf Dauer nachmachen, weil das gibt's ja schon. Aber wenn unsere Hörerinnen und Hörer Lust haben, würde ich sagen, dann machen wir einfach mal als Bonus, machen wir so eine Folge. Jeder sucht irgendwas raus, was wir mögen, was vielleicht sehr getragen ist. Und dann lesen wir abwechselnd was vor. Du hast ja auch eine sehr schöne Stimme.
Mit Einschlafgarantie.
Mit Einschlafgarantie. Also vielleicht suche ich ja auch was aus meinen, ich habe ja Philosophie studiert, vielleicht suche ich was da raus oder aus der Soziologie. Du suchst vielleicht ein Medizinlehrbuch, irgendwas Trockenes.
Medizinethische, da gibt es ganz wunderbare Aufsätze.
Fast zu aufregend. Ich dachte irgendwie so ganz langweilige Sachen aus der Physiologie oder so. Seitenlange Tabellen von irgendwelchen Enzymen.
Ich glaube, da finde ich was. Das kriegen wir hin.
Also insofern, ja, Literaturwünsche werden gerne entgegengenommen und schreibt uns, ob ihr Interesse hättet an so einer Folge. Das finde ich ganz schön. Übrigens, man kann das beeinflussen. Sehr schön fand ich ein Extrakästchen in dem Artikel. Und ich habe es ja gerade aus meiner eigenen Betroffenheit schon gesagt, ein Extrakästchen darüber, dass man weiß, was man den Menschen in der Pubertät antut durch die beschissen frühe Schulzeit, weil dort in der Pubertät offensichtlich es immer so ist, dass durch Umbauten im Körper und im Gehirn man sozusagen zur Nachteule wird und eben länger macht abends und morgens Schlaf braucht. Und da gab es eine unglaubliche kleine Zahl, dass schon 20 Minuten mehr Schlaf unglaublich die Leistungsbereitschaft erhöhen, Probleme mindern und so weiter und so fort. Und seit Jahren wohl sich aber Lehrergewerkschaften dagegen sträuben, auch nur eine halbe Stunde später anzufangen. Das fand ich irre.
Ich empfinde das als einen unfassbaren Skandal.
Wenn es überhaupt so ist, ich meine, es muss doch auch Lehrer geben, die Lust haben, länger zu schlafen.
Ja, aber ich empfinde es als einen unfassbaren Skandal, dass wir Kinder morgens um 7 Uhr oder um weiß ich nicht was aus dem Bett prügeln, damit sie pünktlich in der Schule sind, wissend, dass diese Müdigkeit schlicht und einfach komplett verhindert, dass man sinnvoll in der Schule lernt. Also zumindest ja. In den ersten Stunden lernt. Mhm. Das ist einfach bekannt und das ist recht unstrittig und es ist unerträglich, dass das einfach immer so weitergeht, weil Leute dann sozusagen ihre Gewohnheiten, ihren Besitzstand, ihr irgendwas verteidigen, wider besseren Wissens. Also unsere Gesellschaft ist ein Kompromiss. Es gibt Frühaufsteher und es gibt Langschläfer. Der Langschläfer ist ja kein Langschläfer, sondern ein Spätschläfer. Es gibt Frühschläfer und es gibt Spätschläfer. Unsere Welt sollte eigentlich nach einem Kompromiss suchen für diese beiden Gruppen, die ja beide zu unserer Gesellschaft gehören, aber das tun wir nicht. Also wir leben den Frühschläfern gemäß. Und das ist eigentlich nicht akzeptabel. Vielleicht sollten wir vor der nächsten Bundestagswahl eine Partei gründen, weil dieser Interessensbereich wurde bisher, glaube ich, nicht von irgendeiner Partei aufgegriffen.
Ich finde ja auch sehr interessant, dass nicht in dem Kästchen, sondern im Hauptartikel drin stand, was passiert eigentlich bei der Zeitumstellung auf Sommerzeit. Wobei ich sagen muss, die Sommerzeit, was ja nicht die natürliche Zeit ist, die begrüße ich extrem.
Ja.
Extremst. Ja. Aber es ist wohl so, dass in der Nacht, wo man eben die Stunde verliert, da gab es eine Statistik, jetzt nicht aus Deutschland, glaube ich, aus den USA oder so, wo dann 150.000 oder so mehr Menschen medizinische Hilfe gesucht haben am Tag nach der Zeitumstellung, wo ich denke, wow, also weißt du, mir ist es noch nie so gegangen, dass ich da medizinische Probleme hatte, aber die Statistik scheint ja dann nicht zu lügen.
Claudia, Moment.
Ja?
Moment, die Statistik? Nein, nein, das glaube ich auch nicht, dass die Statistik lügt. Lügen tun ja nur die Interpretationisten. Also das wird schon so sein, dass so viele Leute dann in die Klinik gegangen sind. Das Problem ist nur, worin liegt eigentlich die Ursache? Ich hatte auch nie Probleme mit dieser einen Stunde. Also vielleicht noch einen Tag lang. Also ein bisschen Müdigkeit, aber ansonsten nicht. Und bei länger schlafen ist es ja sowieso kein Problem. Also, ne, also wir leiden ja, wenn überhaupt, nicht zweimal pro Jahr, sondern überhaupt nur einmal im Jahr. Und auch das bezweifle ich eigentlich. Es kommt noch ein zweiter Infekt hinzu. Ich beobachte in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel, wenn wir uns dem bewusst aussetzen, ist es überhaupt kein Problem. Also dann kommen Leute von irgendeiner Seychelle oder einer Malediven zurückgeflogen und sie kommen dann am Sonntagabend und müssen am Montagmorgen um 8 Uhr wieder im Büro sein. Ist für sie kein Problem, weil sie dadurch die Urlaubslänge optimiert haben.
Ist für ihre Produktivität am Montag vielleicht trotzdem ein
Problem. Ja, aber sie leiden nicht darunter. Nee. Und ich habe ganz stark den Verdacht, dass sozusagen der Nocebo-Effekt, die Erwartungshaltung hier eine ziemlich große Rolle spielt. Du liest vorher rauf und runter in allen möglichen Medien, wie furchtbar die Umstellung Richtung Sommerzeit ist und wie wir drunter leiden und dass unser gesamtes Zeitsystem da zusammenbricht und unser Knoten oberhalb, wie auch immer jedenfalls unser Zeitzentrum, dann aus dem Tritt gerät und so weiter und so fort. Und wenn du das nur lange genug liest, dann hast du hier hinterher Probleme, auch wenn du sie gar nicht hast. Ich glaube, dass das zumindest eine Teilerklärung ist. Ich halte diese Hysterie um die Umstellung. Sie ist ein bisschen unkommod, aber nur, weil ich noch so ein paar Uhren habe, die sich nicht automatisch umstellen und ich nicht weiß, welche das sind. Ansonsten, glaube ich, ist das für die allermeisten kein großes Problem.
Nächstes Kästchen, was ich noch erwähnen wollte, immerhin. Es gab einen Artikel, der war dann auch etwas humoristisch geschrieben, aber es scheint eben Studien zu geben, die sagen, wenn Paare zusammenschlafen.
Ja, genau.
Dann haben sie,
den Punkt hätte ich auch nicht ungestreift vorbeigelassen.
Dann haben sie eventuell weniger Schlaf, aber sie haben mehr REM-Schlaf. Der Schlaf, von dem man ausgeht, dass dabei die entscheidenden Dinge passieren, die gut sind fürs Gehirn.
Ja.
Was natürlich, sagen wir mal so, eine gute moralische Entlastung ist für alle, die, wie ich, mit dem Alter angefangen haben zu schnarchen zum Beispiel und deswegen eigentlich ein total schlechtes Gewissen haben. Aber ich weiß nicht, ob wir diesen Studien wirklich trauen können. Ich habe jetzt auch die Quellen nicht besorgt und geguckt, ob man da mit mehr als 3 oder 7 Leuten geforscht hat.
Habe ich auch nicht, aber es ist ausdrücklich die Rede von weniger Schlafstörungen bei Paaren, die zusammen schlafen. Und darüber hinaus finde ich es auch sonst eigentlich angenehmer. Und ja, es ist doch ein schönes Argument. Also die Medizin sagt ausdrücklich, schlaft zusammen und nicht getrennt.
Und eins, glaube ich, kann man sagen, also man kann ja viel darüber sagen, wie Sachen dramatisiert werden. Aber eine Sache wird so nebenbei sachlich erzählt in dem Artikel und die halte ich aber für dramatisch, dass es eben viel zu wenig Schlafspezialisten gibt, also Ärzte, die sich mit Schlaf besonders gut auskennen und auch wohl sehr, sehr wenig Hausärzte, die überhaupt die Basics dieser Schlaftherapie gelernt haben. Und bei der großen Anzahl von Schlaflosen in Deutschland muss ich sagen, das wäre tatsächlich wichtig, oder? Und wir wissen, für alle Probleme gibt es zu wenig Psychotherapeutinnen und Therapeuten. Und gerade wenn man sagt, oh, diese kognitive Verhaltenstherapie mit Schlafdiät, das funktioniert so gut. Ja, ich meine, schon eine normale Therapie kriegt man so in anderthalb oder zwei Jahren, wenn man normaler Kassenpatient ist. Das ist wirklich, wir brauchen dringend mehr, an dieser Stelle besser ausgebildete MedizinerInnen und wahrscheinlich insgesamt einfach mehr Leute, die Therapie machen.
Ja, weil es nämlich umgekehrt die Konsequenz hat, dass Leute, die dann eben zum Hausarzt gehen und dann darauf bestehen, dass sie dann irgendwas kriegen, dass sehr, 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 sehr viel Schlafmittel verordnet werden. Und ja, diese Verordnung ist ein Riesenproblem, weil die allermeisten Schlafmittel, nicht alle, aber die allermeisten Schlafmittel abhängig machen und weil die allermeisten Schlafmittel ja im Grunde gar nicht zu einem gesunden Schlaf führen, sondern einen gesunden Schlaf eigentlich vortäuschen. Sie zerstören die in Anführungsstrichen normale Schlafarchitektur und dann sind unter Umständen Schlafphasen, die für uns sehr wichtig sind, verkürzt oder gar nicht mehr da. Dann glaubst du nur, du schläfst richtig, aber in Wirklichkeit tust du es gar nicht. Und du wachst auch nicht entspannt auf. Du hast nur nicht den Eindruck, die ganze Zeit wach zu liegen. Und das ist natürlich nicht die Lösung des Problems.
Vielleicht abschließend noch eine Sache. Wir haben genug Spiegelbashing betrieben, aber das liegt nicht daran, dass da immer alles schlecht ist. Das liegt nur daran, dass ich eigentlich aufgewachsen bin mit der Idee, dass im Spiegel immer alles gut ist. Das ist leider nicht so. Aber dieser Artikel hat mir sehr gut gefallen und hat uns ja auch zu dieser tollen Folge inspiriert. Und viel zu klein am Ende jedes Artikels steht immer, wer den geschrieben hat. Und deswegen wollte ich einfach nochmal sagen, vielen Dank an Julian A.E., Irene Beres, Veronika Hackenbruch, Jule Lutteroth, Katharine Riedling und Nina Weber. Well done. Jetzt dürft ihr schlafen gehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.